Dante schreibt irgendwo. Das heißt, er schreibt natürlich nicht irgendwo, sondern im 10. Gesang des Paradieses, wie er im 4. Himmel, dem Sonnenhimmel, 12 der größten Weisheitslehrer in der christlichen Kirche begegnet, die als Selige in einem Lichterkranz, als 12 Flammen um ihn herum einen Kreis bilden, um ihn und Beatrice, die ihn durch das Paradies leitet, die die Verkörperung, die Allegorie der Theologie ist, der Gottesgelehrsamkeit ist. Also er findet sich im Kreis dieser 10 größten Weisheitslehrer der christlichen Kirche. Es sind dies Albertus Magnus, der große Dominikanergelehrte aus Köln, Thomas von Aquin, der größte der Theologen des Mittelalters, der die anderen auch vorstellt, Dante und seinen Lesern. Gratian, der Kirchenrechtler, Petrus Lombardus, der Gelehrte aus Paris im 12. Jahrhundert, aber auch ein Weiser aus dem Alten Testament, Salomo, der weiseste aller Könige. Es ist der griechische Kirchenlehrer Dionysius Areopagita, also jener Heide, der von Apostel Paulus persönlich in Athen bekehrt sein soll, wie die Apostelgeschichte sagt. Es ist der griechische Kirchenvater Orosius, der lateinische Gelehrte Boetius, Verfasser des berühmten Werkes, im ganzen Mittelalter berühmten Werkes und auch in der Neuzeit berühmten Werkes, der Trost der Philosophie. Es ist der Enzyklopädist Isidor von Sevilla. Es ist der angelsächsische Kirchenlehrer Beda, der Verehrenswürdige, der Venerabilis genannt. Es ist der französische Mystiker Richard von Sankt Victor. Und der 12. von ihnen ist Sieger von Brabant. Und das ist die Figur, um die es mir jetzt geht. Das ist nämlich diejenige Figur, die als erste und ich würde sagen auf dem höchsten Niveau in der Weltliteratur als Vortragender in einer Vorlesung präsentiert wird. Es ist Thomas von Aquin, der zu Dante sagt, diese verschiedenen Lichter sind eben die und die. Er hat die 12 Namen, die bisher 11 Namen aufgezählt. Und dann sagt er, «Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri che, leggendo nel vico degli strami, sillogizzò invidiosi veri.» Das ist jetzt italienisch, das Italienisch des frühen 14. Jahrhunderts, dieses künstliche Florentinisch, das Dante als seine Dichtersprache sich erfunden hat. Und es heißt, wenn man es übersetzt, etwa Folgendes. Thomas von Aquin sagt zu Dante, der, von dem dein Blick jetzt zu mir zurückkehrt, du hast also zuerst zu ihm geschaut, jetzt schaust du wieder auf mich, damit ich dir erkläre, wer der ist, den du eben angeschaut hast, ist das Licht eines Geistes, welcher, il lume d'uno spirito, che in pensieri, welcher in ernsten Gedanken, in pensieri gravi, sich so versenkte, dass ihm der Tod zu spät zu kommen schien. Ich werde gleich darüber zu sprechen versuchen, was das heißen könnte. Es ist dies das Licht, das ewige Licht von Sieger, der in der Strohgasse Vorlesungen haltend Syllogismen formuliert hat, die neiderweckende Wahrheiten enthielten oder hervorbrachten. So würde man das wörtlich einigermaßen zu übersetzen versuchen. Ich lese Ihnen auch noch eine poetische Übersetzung vor, die des großen deutschen Dichters Rudolf Borchardt, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen ist. Das ist im Großen und Ganzen nicht viel leichter zu verstehen als der italienische Originaltext. Er, den zu erspähen dein Blick sich mein versicherte, ist's eines Geistes Licht, der an den schweren Gedanken Tod erbat, dass er ihn sicherte. Er ist's das Licht auf ewig Siegeheeren, der tät mit Lesen da in der Schüttengassen syllogisieren neidigliche Lehren. Ich werde Ihnen die Stelle gleich etwas näher zu erläutern versuchen. Das eine Problem, das diese Stelle aufwirft, ist natürlich die Frage, was heißt das? Er war in pensieri gravi a morir, li parve venir tardi. Also er war in so ernsten Gedanken, dass ihm das Sterben zu spät zu kommen schien. Hat er seinen Tod gewünscht? Oder waren seine Gedanken so kompliziert, so anspruchsvoll, vielleicht auch so gefährlich, dass er eigentlich nicht mehr hätte leben zu müssen, sich wünschen können? Das ist deswegen nicht ganz von der Hand zu weisen, weil Sieger von Brabant, wie man weiß, wie viele wissen, ich weiß nicht, ob Sie alle das wissen, aber das erkläre ich Ihnen ja jetzt, weil Sieger von Brabant durch seine Lehre als einer der radikalsten Philosophen des ausgehenden 13. Jahrhunderts gegolten hat. Er war einer der genauen Leser der Aristoteles-Kommentare, die aus der spanisch-arabischen Tradition nach Paris gelangten im 13. Jahrhundert. Das, was man den Averroismus nennt, also die Lehre, die eben sich auf die Aristoteles-Deutung des arabischen Philosophen Ibn Rushd bezog, der in der lateinischen Transkription dann Averroes heißt. Es ist einer der Vertreter eines radikalen Aristotelismus gewesen. Er ist einer der Vertreter eines radikalen Aristotelismus gewesen. Einer derjenigen, dem man alles Mögliche nachgesagt hat, unter anderem die These nachgesagt hat, er unterscheide ganz genau und strikt und prinzipiell zwischen einem Verstand, der in der Theologie arbeitet, und einer Vernunft, die in der Philosophie vorhanden ist. Das heißt also, ob wir als profane Menschen philosophieren, ist etwas anderes, als ob wir als Theologen die göttliche Wahrheit auslegen. Das ist ein Problem, ein philosophisches und theologisches Problem, das in der Zeit um 1300 von größter Aktualität war. Für den Sieger von Brabant hat es die Konsequenz gehabt, dass eine ganze Reihe seiner Thesen, das ist vielen großen Theologen jener Epoche passiert, auch Meister Eckhart, von dem Bischof von Paris verboten wurden. Er wurde an den päpstlichen Hof nach Rom zitiert. Er ist auf der Reise nach Rom in Orvieto ermordet worden im Jahr 1283 oder 84. Man weiß nicht genau, unter welchen Umständen. Es gibt die Legende oder die Überlieferung, die sagt, Sieger von Brabant sei das Opfer eines verblendeten, kleinen, jungen Klerikers geworden, eines irregeleiteten Studenten, der diesen Irrlehrer aus der Welt schaffen wollte. Also es ist jedenfalls ein Denken, das es ernst meint, ein Denken, das irgendwie ein Denken auf Leben und Tod ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dieses Denken nicht einfach ein Denken ist, sondern dass dieses Denken von Thomas von Aquin, der das Sprachrohr Dantes an dieser Stelle ist, legendo präsentiert wird in der Vorlesung. Ich glaube, es gibt in der Weltliteratur keine andere Erwähnung einer Vorlesung auf höherem Niveau als eben diese im Paradies, einer von den 12 größten Lehrern der christlichen Kirche, ist es, der als Dozent in einer Universität präsentiert wird, die wir sogar sehr genau datieren und lokalisieren können, nämlich er las, legendo war er, nel Vico degli Strami. Il Vico degli Strami, das ist die Gasse der Strohhalme, wenn man es wörtlich übersetzt. Das kann man genau historisch aufklären, was diese rätselhafte Wendung bedeutet. Das ist die italienische Übersetzung eines Pariser Straßennamens, La Rue du Fouarre. La Rue du Fouarre ist eine Straße, die heute im 5. Arrondissement in Paris sich befindet, in der Nähe der Place Maubert, also eine der Stellen, wo im Hochmittelalter sich die Lokalitäten der Artistenfakultät der Pariser Universität befanden. Nicht weit von der Seine, gegenüber von Notre Dame ungefähr, muss man sich das vorstellen. Also Il Vico degli Strami, La Rue du Fouarre, die Strohgasse. Warum sie so heißt, darüber gibt es verschiedene Theorien. Heißt sie deswegen Strohgasse, weil in den Hörsälen am Boden Stroh gestreut war. Aus hygienischen oder was weiß ich für Gründen wurden Strohsäcke ausgebreitet, auf denen die Studenten Platz nehmen konnten. Oder heißt sie Rue du Fouarre, weil an dieser Straße eben Stroh verkauft wurde. Das sind alles Thesen, die Sie in den Kommentaren zur göttlichen Komödie finden können. Das also ist etwas ganz Außergewöhnliches. Wir befinden uns im Paradies einerseits, andererseits wird uns aber eine genaue Adresse eines Hörsaals einer mittelalterlichen, der größten und wichtigsten Universität ihrer Zeit des ausgehenden 13. Jahrhunderts mitgeteilt. Dann weise ich dahin auf das nächste Wort, was wichtig ist. Nel Vico degli Strami sigillizzo, sillogizzo. Er hat Syllogismen produziert, er hat mit Syllogismen argumentiert, also mit Schlussfiguren, wie sie zu der mittelalterlichen Logik gehören, nicht nur zur mittelalterlichen, zur aristotelischen Logik gehören und bis in die Moderne benutzt werden. So hat er argumentiert, hat so großartig argumentiert, dass er Wahrheiten, veri, also wahre Dinge, erzeugt hat, welche invidiosi waren. Invidiosi, das heißt Neid, hängt mit invidia, also mit Neid zusammen. Was das jetzt genau heißt, ist auch wiederum eine umstrittene Sache. Invidiosi veri, Wahrheiten, die Neid erregen oder Wahrheiten, die Hass erregen. Ich denke, man könnte beides sich vorstellen. Hasserregende Wahrheiten. Er war ein umstrittener Theologe. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass er selbst mit seinen Syllogismen das Experiment gemacht hat, Dinge zu beweisen, die eigentlich nicht beweisbar sind. Also beispielsweise den Satz, Gott existiert nicht, Deus non est, kann man den rational irgendwie begründen. Und er soll das angeblich getan haben in einer Schrift, die allerdings nicht erhalten ist, die Impossibilia heißt, also Unmögliches, Unmöglichkeiten. Das alles sind die Überlieferungen über Sigismund von Brabant. Es gibt sehr wenige Texte von ihm und sehr viele Dante-Kommentare, Kommentatoren, und es gibt Dante-Kommentatoren seit dem 14. Jahrhundert, eine der ältesten Vorlesungstraditionen, und das ist das Thema meiner Vorlesung, in Europa ist ja die öffentliche Auslegung der göttlichen Komödie in Florenz etwa seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, seit 1340 oder 50, 20 Jahre nach Dantes Tod. Der berühmteste unter diesen Auslegern der göttlichen Komödie ist der Dichter Giovanni Boccaccio gewesen. Also, ich will jetzt nicht weiter über Sigismund von Brabant sprechen, sondern ich möchte jetzt einen Sprung von einigen Jahrhunderten machen und von der göttlichen Komödie zur menschlichen Komödie übergehen, aus der göttlichen Sphäre in die menschliche, in die weltliche Sphäre, das heißt von der Divina Commedia des Dante Alighieri zu der Comédie humaine des Honoré de Balzac. Der große Roman- und Novellenzyklus dieses Schriftstellers hat ja ganz offensichtlich sich vorgenommen, sozusagen das profane, bürgerliche, weltliche, unreligiöse, atheologische Gegenstück zu dem geistlichen Lehrgedicht des Dante Alighieri zu schaffen, das als das größte Kunstwerk, das größte Sprachkunstwerk des europäischen Mittelalters gilt. Also Honoré de Balzac hat in seinem großen Roman- und Novellenzyklus La Comédie humaine, die menschliche Komödie, auch eine Novelle untergebracht, die er 1831 schrieb, die den Titel trägt Les Proscrits, die Verbannten. Diese Novelle ist deswegen für uns interessant, weil sie genau die Situation, die Dante von Thomas von Aquin evozieren lässt, im 10. Gesang des Paradiso in epischer Form überführt. Wir befinden uns im Jahr 1308 in Paris. Dante ist seit 7 Jahren aus Florenz verbannt. Er war einer der wichtigsten Lokalpolitiker, könnte man sagen, in Florenz, ist in den Parteistreitigkeiten zwischen den Guelfen und den Ghibellinen und zwischen den weißen und den schwarzen Guelfen schließlich aus der Stadt bei Strafe des Todes verbannt worden. Er durfte Florenz nicht mehr betreten, bis zu seinem Tod 1321. Er riskierte seinen Kopf mit dem Betreten der Stadt Florenz. Also Dante ist aus Florenz vertrieben. Das ist die Situation, die Honoré de Balzac imaginiert. Er ist unter anderem auch nach Paris gereist und hat eine Vorlesung von Sigismund von Brabant besucht. Das Problem, das chronologische, dass diese Datierungen aufwerfen, besteht darin, dass Sigismund von Brabant im Jahr 1308 schon seit über 20 Jahren tot war. Er ist ja 1284 oder 83 umgebracht worden, wie ich eben erklärt habe. Aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Was mich daran interessiert, ist die Inszenierung der Vorlesungssituation. Die ganze Geschichte ist sehr romantisch konzipiert. Dante lebt in einer Pension bei einem Gendarmen auf der anderen Seite der Seine, lässt sich dann übersetzen mit einem anderen Pensionär dieser Gendarmenfamilie, einem jungen, engelhaft schönen Mann, der offensichtlich ein großer Dichter werden wird, der in der Welt nicht wirklich leben kann, sich nicht zurechtfindet. Er ist sozusagen das Spiegelbild Dantes. Dante ist derjenige, der in der Hölle gewesen ist, der im Paradies gewesen ist, im Fegefeuer gewesen ist. Der junge Dichter, der junge flandrische Adlige Gottfried ist einer, der wie ein Engel auch nicht in diese Welt gehört und sich auch umbringen will. Es kommt dann zu einem längeren Gespräch am Ende der Novelle mit Dante über Gott und die Welt. So wird man wohl füglich sagen können. Aber das ist nicht der Punkt, auf den es jetzt ankommt. Wichtig ist, dass uns Balzac beschreibt, wie es in der Rue du Fouarre zugegangen ist, wie dort eben Stroh auf dem Boden ausgestreut war, wie dort die jungen Studenten auf dem Boden knieten und auf dem aufgestützten Knie ihre Notizblöcke hatten, in denen sie die Weisheiten des großen Lehrers Sieger von Brabant notierten. Und es wird auch beschrieben, dass es keineswegs nur die jungen Studenten waren, die diese Vorlesungen besucht hatten, sondern diese Vorlesungen waren große Spektakel, an denen alle Schichten sich beteiligt hatten. Il s'y trouvait des savants étrangers, des gens d'épée et de riches bourgeois. Also man fand dort nicht nur die Studenten, sondern auch Gelehrte aus dem Ausland. Man fand adlige Schwertleute, wie es heißt, und reiche Bürger. Man fand les hommes les plus distingués du clergé, de la cour et de l'ordre judiciaire, die aller ausgezeichnetsten Leute vom Hof des Königs, von dem Klerus und aus der Körperschaft der Rechtsprechung. Das alles soll uns jetzt aber auch nicht weiter im Einzelnen beschäftigen. Mir kommt es vor allem auf einen Satz an, der geht so. Ces leçons, ces dissertations, ces thèses soutenues par les génies les plus brillants du XIIIe et du XIVe siècle. Also diese Vorlesungen, diese Abhandlungen, diese Thesen, die verteidigt wurden von den brillantesten Geistern, von den brillantesten Genies des 13. und 14. Jahrhunderts an der Pariser Universität, excitaient l'enthousiasme de nos pères. Sie erregten die Begeisterung unserer Vorväter. Und jetzt kommt es. Elles étaient leurs combats de taureau. Das waren ihre Stierkämpfe. Leurs italiens, ihre italienische Oper. Leur tragédie, ihre Tragödie. Leur grand danseur, ihr Ballett, all ihr Theater, tout leur théâtre enfin. Also die Vorlesung ist ein Event, sie ist ein Spektakel, welches den ganzen Massenspektakeln, den ganzen Massenmedien des 19. Jahrhunderts entspricht. Er zählt auf, was hier auffällt. Es sind auch offensichtlich Spektakel ganz verschiedener Art. Es sind nicht nur die hohen Gattungen sozusagen, wie die italienische Oper oder die Tragödie, sondern es ist eben auch der Stierkampf als eine kulturelle Vergleichsgröße gemeint. Es ist ein Spektakel à la mode. Die Vorlesung ist geradezu die Vorstufe des französischen Theaters. Das kommt dann an einer späteren Stelle, die ich jetzt aber nicht vorlese, auch noch vor. Da sagt Balzac, das Theater wurde dann zunächst die Mysterienspiele des Spätmittelalters und dann die große klassische Tragödie. Das ist ursprünglich eben die Vorlesung an der Sorbonne. Oder besser gesagt an der Rue du Fouarre gewesen. Es war ein großes Publikum, ein Publikum, das nicht nur aus dem akademischen Milieu stammte, das nicht nur aus Studenten bestand, sondern ein Publikum, das aus allen Schichten der Bevölkerung stammte, insbesondere aus den besseren Kreisen stammte. Das ist etwas, was es ja in unseren Universitäten auch gelegentlich noch gibt. Von Emil Steiger, dem Germanisten in Zürich, hat man gesagt, dass seine Vorlesungen immer eine Art Pelzmantel-Kollegium gewesen sei, weil eben die Damen mit ihren Pelzen, die dann im Hörsaal irgendwo ausgebreitet werden mussten, diese Vorlesung frequentierten, die Damen aus den besseren Gegenden von Zürich, der sogenannten Goldküste, wie man das da in Zürich nennt. Also, die Vorlesung ist für Balzac ein populäres und gleichzeitig erlesenes Spektakel. Heute würde man vielleicht sagen, ein Massenmedium. Und ich denke, es gibt keinen besseren Beleg für diese Assoziation der akademischen Vorlesungen mit dem Genre des Spektakels, des Theaters. Dieser Hörsaal hat ja auch die Eigenart, dass es einen eigenen Bühneneingang gibt. Also man könnte als Vortragender nicht durch den normalen Eingang hier diesen Saal betreten, sondern eben aus der Garderobe sozusagen auf der Szene erscheinen. Ich habe versucht, das heute zu vermeiden. Es gibt gleichzeitig in der Geschichte der Vorlesung auch die Kritik an genau diesem theatralischen Charakter der Vorlesung. So hat zum Beispiel Jakob Grimm immer wieder gesagt, dass ihm das Vorlesung halten, er war Professor zuerst in Göttingen und dann in Berlin und hat aber sehr wenig Vorlesungen gehalten, dass ihm das Halten von Vorlesungen ausgesprochen lästig gewesen sei, zu theatralisch gewesen sei. Es habe ihm immer peinlich erschienen, zu bestimmten Zeiten vor Publikum zu erscheinen und seine Weisheiten auszubreiten. Ich werde auf diesen Punkt in einem späteren Moment noch einmal zurückkommen. Was aber das Spektakuläre, das Spektakelhafte der Vorlesung betrifft, so möchte ich doch anmerken, dass es ja nicht einfach sich aufgezehrt hat im Lauf der Geschichte der Universitäten und im Lauf der Geschichte des akademischen Unterrichts. Auch heute gibt es ja spektakuläre Dinge. Es gibt diese wunderbaren Geräte, die heißen Beamer und so weiter, nicht? Es gibt das Programm PowerPoint, welches die Möglichkeit bietet, alles, was man sagt, gleichzeitig oder vieles, was man sagt, gleichzeitig auf der Leinwand erscheinen zu lassen. Ich denke, über diese Problematik ist in diesem Vorlesungszyklus, gegen dessen Ende ich ja leider erst sprechen muss oder darf, auch schon gesprochen worden. Mir scheint, wenn es die berühmten Stellen gibt im Goethes Faust, wo Mephisto sich mit den Gelehrten unterhält und Gelehrten Satire praktiziert und sagt, die Pfaffen könnten von den Komödianten lernen, man könnte sagen, heute müssen offenbar die Professoren von Betriebswirtschaft lernen, BWL-Fuzis und wie nennt man das, Unternehmensberatern lernen. Und das Erste, was sie gelernt haben, ist so ziemlich das Blödste, was sie gelernt haben, nämlich, dass man eben, wenn man ein Zitat bringt, es nicht nur vorliest, sondern auch an die Wand wirft, sodass es das Publikum auch lesen kann. Ich habe versucht, das, was ich Ihnen vorlese, möglichst deutlich vorzulesen. Ich habe es mehrmals vorgelesen, ich habe es auch sorgfältig zu paraphrasieren und dann zu übersetzen versucht. Das ist mein erster Punkt und damit komme ich zum Exordium. Ich habe etwas gemacht, was sich eigentlich nicht gehört und habe dabei auf die Freundlichkeit dieses auf die Freundlichkeit meines Publikums gesetzt. Ich habe mit ihr gerechnet. Ich habe nämlich keine Anrede verwendet. Ich habe die Regeln der Rhetorik verletzt, die verlangen, dass man mit einem Proemium oder Exordium oder so etwas Ähnlichem anfängt. Darüber hat Alfred Edenbauer ja sich auch sehr sorgfältig ausgebreitet in dieser Vorlesung, wie ich erfahren habe. Also ich versuche jetzt einfach das Exordium dieser Vorlesung nachzuliefern. Ich stelle es nach, ich biete es nicht am Anfang, sondern ich sage jetzt guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist das ein Effekt. Ich versuche damit natürlich die Trivialität und die Banalität der Exordialtopik zu mildern. Ich versuche die Schalheit der affektierten Bescheidenheit, also der Demutsformeln, die sich nun einmal gehören, wenn man spricht, dass alles, was ich hier sage, überfordert eigentlich meine Kräfte und so weiter. Ich versuche das dadurch etwas zu mildern, nicht, dass ich es nicht ernst meinte, ich versuche es zu mildern dadurch, dass ich es eben nachträglich sage. Das ist ein ästhetischer Effekt, den man auch in anderen Gattungen erzielen kann. So hat der große Dirigent Michael Dielen vor einigen Jahren in Berlin, als er die Oper La Forza del Destino von Giuseppe Verdi dirigierte, die Ouvertüre dieser Oper einfach erst nach dem zweiten oder dritten Akt gespielt und nicht am Anfang, wo sie von Verdi eigentlich vorgesehen war, und hat damit dieser ganzen Oper und ihrem Anfang und ihrem Fortgang eine ganz neue Spannung verschafft. Also sowas Ähnliches hätte ich ganz gern mit diesem Effekt auch erzielt. Die Umstellung der rhetorischen Bausteine, der Textbausteine, aus denen die Vorlesung besteht, soll die Banalität der Topik etwas verringern. Und nun komme ich zu dem Problem, dass man mir die Thematik dieser Vorlesung, als Arno Dusini und Lydia Miklautsch mich gebeten haben, hier zu sprechen, in der Weise mitgeteilt hat, dass man mir sagte, du sollst eine Vorlesung halten über das Thema Muff von 1000 Jahren, die Wissenschaftsgeschichte der Vorlesung. Ich habe mich an dieses Thema weitgehend gehalten und erst heute gemerkt, dass der Titel gar nicht mehr so heißt, sondern ein bisschen geändert wurde. Zur Tradition der Vorlesung heißt er, das ist kein großer Unterschied. Und die schöne Überschrift Muff von 1000 Jahren ist leider gefallen. Ich halte trotzdem an ihr fest, aus folgendem Grund. Dieses Zitat oder diese Redensart, Muff von 1000 Jahren, hat eine sehr leicht zu rekonstruierende Geschichte. Man kann das auch in irgendeiner Suchmaschine bei Google oder so sehr leicht finden. Ich habe sie aber noch in meinem eigenen Hirn, auf meiner eigenen Festplatte sozusagen, gefunden. Die geht zurück auf ein Ereignis, das an dem deutschen Schicksalstag, den 9. November, stattfand, des Jahres allerdings 1967. Da fand an der Universität Hamburg die alljährlich stattfindende notwendige Übergabe des Rektorats statt. Damals haben ja Rektoren noch jedes Jahr ihr Amt abgegeben an einen Nachfolger, was heute ja nicht mehr der Fall ist. Heute ist man ja fast lebenslang Rektor, habe ich den Eindruck. Also damals gab es eine Zeremonie jedes Jahr, die hieß Akademische Jahresfeier oder Dies Academicus oder wie auch immer, in welcher eben in Talaren die Rektoren, die Dekane, wer weiß ich was noch alles, aufzogen. Damals, 1967 in Hamburg, ging vor dem Rektor und seinem Gefolge einher ein seltsames Bild. Es waren zwei schmächtige Jünglinge, zwei junge deutsche Jurastudenten. Der eine ist inzwischen Professor für politische Wissenschaften in Bremen, der andere ist inzwischen schon in den Ruhestand getreten als Beamter der hamburgischen Kulturbehörde. Also diese beiden jungen Männer entfalteten vor den im Talar einherschreitenden Eminenzen und Magnifizenzen ein Transparent, auf dem der berühmte Zweizeiler zu lesen war, unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Dieses Zitat findet sich hundertfach in allen Diskussionen über Hochschulreform. Es wird allerdings inzwischen von dem, was ursprünglich mit ihm gemeint war, weitgehend abgelöst. Es ging nämlich tatsächlich um den Muff von 1000 Jahren, nämlich um die Tatsache, dass die deutschen Universitäten damals viel mehr noch als heute, nicht in der Lage gewesen sind, ihre eigene Vergangenheit in dem sogenannten tausendjährigen Reich, also der NS-Diktatur, zu thematisieren. Das ist ein Thema, das inzwischen seine Aktualität verloren hat, weil man sich seiner inzwischen bewusst geworden ist. Die Universitäten sind in der Lage gewesen, denjenigen, denen sie ihre Doktortitel beispielsweise aberkannt hatten, mit oder ohne staatlichen Druck und so weiter, gerecht zu werden. Man ist sich inzwischen darüber klar, dass die Universitäten es in grauenhafter Weise versäumt haben, die vertriebenen Professoren zurückzuholen, zurückzurufen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von dieser Regel, die berühmteste in der Germanistik und die eigentlich einzige, muss man sagen, und das ist eine skandalöse Sache, ist die des Professors Richard Alewin, der nach Köln zurückgekommen ist, nachdem er eben vertrieben worden war aus Heidelberg, Anfang der 30er Jahre. Ein anderes Beispiel ist die Rückkehr von Max Horkheimer und Theodor Adorno nach Frankfurt, die beiden Philosophen, die 1933, wie viele andere auch, vertrieben worden sind. Andere sind nicht zurückgekommen, die meisten Germanisten sind nicht zurückgekommen, alle außer Alewin sind nicht zurückgekommen, muss man wohl sagen. Und es hat sehr lange gedauert, bis eine Germanistin wie Käthe Hamburger, die als Deutschlehrerin sich in Schweden hatte durchbringen können, mehr schlecht als recht, eine Professur in Stuttgart bekam, in relativ fortgeschrittenem Alter bereits und so weiter. Man könnte diese Beispiele jetzt fortsetzen. Einer der berühmten Gelehrten, die aus meiner Universität Frankfurt vertrieben worden sind, der Historiker Ernst Kantorowitsch, ist nicht mehr zurückgekehrt aus Amerika, sondern ist zuerst in Berkeley und dann in Princeton geblieben, bis zu seinem Tod. Also das war der aktuelle Anlass für diesen Protest und für die Aktion, die zu dem Dichten erstens dieses wunderbaren Zweizeilers geführt hat. Aber natürlich gibt es noch einen anderen Aspekt, nämlich nicht nur den Muff von 1000 Jahren, sondern auch, dass der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren steckt. Was ist das jetzt wieder? Was ist das Ärgerliche an den Talaren? Das fällt mir etwas schwer, das in Wien zu beschreiben, wo die Talare ja nie abgeschafft worden sind. Und ich muss sagen, es spricht ja auch vieles dafür, dass die Talare gar nicht als solche etwas Schlimmes sind. Ich habe auch schon in Wien die Ehre gehabt oder die Freude gehabt, an Sponsionsfeiern oder wie das heißt, teilzunehmen und habe festgestellt, dass die Amtsträger, die Talare tragen, wie beispielsweise der Rektor Ebenbauer, durchaus in der Lage sind, auch im Talar vernünftige Dinge zu sagen. Das heißt also, am Talar allein kann es nicht liegen. Der Talar ist es nicht, der den Muff produziert, aber er hängt irgendwie mit dem Muff zusammen. Er scheint irgendwie ein ein Zeichen für ihn, ein Signifikant zu sein. Und was man damals meinte, war eine Universität, die in absurden, obsoleten, lächerlichen Ritualen erstarrt war, die zeremoniöse Folklore betrieb, eine Universität, die einer eklatanten und skandalösen Ungleichzeitigkeit anheimgefallen war, die unfähig war, ein politisches, gesellschaftliches Bewusstsein ihrer Zeitgenossenschaft, ihrer Gegenwart, ihrer Aktualität zu erkennen. Es ging damit darum, dass die Universität sich auf die Höhe ihrer Zeit begibt. Und das war in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg eben zunächst einmal die Tatsache, dass die Universität es nötig hatte, sich ihrer eigenen Geschichte in der Diktatur zu erinnern. Und das gilt natürlich für die deutschen Universitäten genauso wie für die österreichischen. Ich selber möchte hier eine kleine Anekdote beifügen. Es gehört zu diesem Genre der Vorlesung, über die Vorlesung wohl auch, dass ältere Herren auch mal eben in Erinnerungen sich ergehen. Also ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich damals, 1967, als ich diesen Artikel gelesen hatte oder diese Zeitungsberichte gesehen hatte, aus dem November 1967 und etwa einen Monat später an meiner Universität damals, der Universität in Bern, die eine sehr kleine Universität war damals, die Gelegenheit hatte, an der Rektoratsübergabe auch teilzunehmen, das heißt, ihr beizuwohnen, und dabei feststellte, dass auch dort die Magnifizenz und die Dekane in Talaren erschienen sind. Ich habe damals in der Zeitschrift der Studentenschaft, deren Redakteur, deren alleiniger Redakteur und Herausgeber ich war, eine kleine Glosse geschrieben auf der ersten Seite, die den Titel trug, das Katheder-Weihfestspiel. Das war eine Huldigung an Richard Wagner, und das Bühnenweihfestspiel, Parsifal, das in Bayreuth und für Bayreuth, für die Bayreuther Festspiele konzipiert war, eine sakral-theatralische Handlung. Es war diese Anspielung nicht gegen Wagner gerichtet, aber sie war in Bezug auf den akademischen Akt allerdings unfreundlich gemeint, ganz ausgesprochen unfreundlich gemeint. Und ich muss sagen, es ist einige Jahre später tatsächlich auch an dieser Universität, damals Bern, der Talar abgeschafft worden bei solchen Festivitäten. Ich schreibe das nicht einer Kausalität mit meinem Aufsatz, mit meiner kleinen Glosse zu, aber es zeigt den Zeitgeist. Der Talar wurde irgendwann unzeitgemäß und ist an allen Universitäten im deutschen Sprachgebiet, außer in Österreich, erstmal beseitigt worden. Er ist zum Teil wiedergekommen, komischerweise in den Universitäten der DDR oder der ehemaligen DDR. Also in Greifswald gibt es, glaube ich, Talare wieder. Und es ist komischerweise oder für mich wirklich irritierenderweise und auch ärgerlicherweise das Tragen von irgendwelchen bizarren theatralischen akademischen Trachten auch unter Studenten üblich geworden. So habe ich vor einigen Zeit Fotos gesehen von irgendwelchen Promotionsfeiern in Bonn, wo im Hofgarten der altehrwürdigen Universität Bonn plötzlich Studenten in irgendwelchen seltsamen Vampirkostümen die amerikanischen College-Uniformen abgekupfert waren, sich versammelt haben, die es in dieser Weise ja in Europa nie gegeben hat. Das heißt also, hier wurden dann in einer hirnlosen Weise, und das gilt leider nicht nur für Studenten, sondern das ist ja auch die herrschende Linie der Universitätspolitik, in einer hirnlosen Weise irgendwelche Dinge, die man für typisch für die erfolgreichen und elitären angelsächsischen Universitäten hält, einfach auf die wirklich läppischste und äußerlichste und sinnloseste und geistloseste Weise nachgemacht. Und damit bin ich bei dem Thema, dass nun in der Tat das Problem der Vorlesung auch mit dem Datum 1967-68 zusammenhängt. Denn damals gab es nicht nur diesen Topos, die Universität verströmt einen Muff von 1000 Jahren in Vorlesungen, aber auch und vor allem in ihrer akademischen Folklore, sondern es gab auch den anderen Topos, den ich leider auf seinen Ursprung nicht mehr zurückführen kann. Ich bilde mir ein, es muss einer der großen fortschrittlichen Soziologen jener Jahre gewesen sein, Oskar Negt oder so. Jedenfalls würde der Topos etwa heißen, die Vorlesung ist eine säkularisierte Predigt. Auf dieses Thema, auf diesen Topos, sind auch einige der Referenten in dieser Ringvorlesung, soweit ich sehe, schon zurückgekommen. Ich weiß also nicht mehr, wer der Urheber dieser schönen Formel ist. Ich habe sie im Internet auch nicht sozusagen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen können. Es ist mir aber doch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Formel natürlich eine große Berechtigung hat und dass etwas Wahres daran ist, dass die Universität ja in der Tat, und da komme ich, könnte ich jetzt wieder auf Sieger von Brabant zurückkommen, der die menschliche Vernunft des Philosophen von der göttlichen Vernunft der Theologen abzulösen, versucht hat, angeblich, das ist das, was man ihm nachgesagt hat. Also es ist ja in der Tat nicht unsinnig, die Universität als eine Institution zu verstehen, die an der Aufklärung der menschlichen Welt arbeitet, die Universität, die das Produzieren und das Verbreiten und das Überliefern von Wissen verweltlichen will, die theologische Residuen immer weiter aufzehren will. Und es ist natürlich offensichtlich, dass eines der evidentesten theologischen Rückstände in der Universität eben die Präsentation von Wahrheiten, wie man so sagt, ex cathedra, oder wie man in Österreich sagt, von der Lehrkanzel herab gehört. Es ist also das Kritisieren und das Abschaffen von Vorlesungen zunächst einmal etwas durchaus Sinnvolles. Es gehört zur Aufklärung. Statt der Magistralvorlesung, statt dem frontalen Unterricht, auch darüber hat es ja eine Vorlesung in dieser Ringveranstaltung gegeben, sollten Seminare stattfinden. Das fand ich damals auch vollkommen sinnvoll. Seminare, eben Veranstaltungen, die als Pflanzstätten, als Aussäungsstätten zu verstehen sind, wo der Geist ausgesät werden sollte, als Ort von kollektiven Lernprozessen, als Ort, in dem in solidarischer Arbeit Erkenntnis vorangetrieben werden sollte. Und eines der wichtigsten Stichworte in diesem Zusammenhang ist das von der herrschaftsfreien Kommunikation, das von Jürgen Habermas, wenn ich mich recht erinnere, damals formuliert worden ist. Was übrigens Habermas angeht, so möchte ich noch darauf hinweisen, dass es an meiner Universität in Frankfurt die Überlieferung gibt, dass Habermas an der Philosophischen Fakultät der letzte Professor gewesen ist, der 1966 seine Antrittsvorlesung als Philosoph im Talar gehalten hat. Der nächste, der dran kam, das war mein Vorgänger, nämlich Iver Brackert, der dann bereits sich dazu entschlossen hat, auf den Talar zu verzichten. Und inzwischen gibt es die Talar jedenfalls nicht mehr. Also Habermas hat die herrschaftsfreie Kommunikation zum Konzept gemacht. Und man kann nur sagen, das ist ja etwas, was zunächst einmal nicht einfach kritisiert werden kann. Der Impuls, die Universität und die universitäre Kommunikation von Gesten der Herrschaft, von der Vorstellung des von der Kanzel herabredens zu befreien, ist durchaus richtig. Und dieser Impuls, diesen Impuls kann ich eigentlich nur und konnte ich damals und kann ich immer noch nur unterstützen. Das einzige Problem ist, dass nicht nur der alteuropäische Stumpfsinn einer Magistralvorlesung, wo nämlich irgendein obsoletes Buch vorgelesen wurde, einfach so Seite für Seite von der Kanzel herab, sondern auch die humanistisch erneuerte Vorstellung der Vorlesung, die mit dem Namen der Humboldt-Universität, also der von Wilhelm von Humboldt begründeten Universität Anfang des 19. Jahrhunderts, in Zusammenhang gebracht wird, über Bord geworfen wurde. Das ist das Stück einer fatalen und eigentlich auch katastrophalen Dialektik der Aufklärung, mit dem wir es hier zu schaffen haben. Man hat mir, als ich vor vielen Jahren einmal Gastprofessor in Wien war, erzählt, dass es in Wien einen Germanisten gab. Er ist auch in der Vorlesung von Werner Welzig in einer kleinen Nebenrolle vorgekommen, nämlich Hans Rupprich, der eine Literaturgeschichte geschrieben hatte, des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, die irgendwann auch als Buch im Beck Verlag erschien. Er hat aber weiterhin einfach seine Vorlesung vorgelesen, die mit dem Buch identisch war, hat aus seinem Manuskript vorgelesen. Die Studenten dagegen saßen hier unten zu seinen Füßen und lasen in dem Buch, das inzwischen erschienen war, mit. Und manchmal pflegte er sich dann zu vertun in seinen Seiten, hat ein paar Seiten überblättert. Dann haben die Studenten ihm zugerufen: Herr Professor, blättern Sie doch noch mal eine Seite zurück. Was es mit dieser Vorlesung auf sich gehabt haben könnte, was es für einen Sinn gehabt haben könnte, so etwas zu besuchen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Solche Vorlesungen, die sollten wirklich in den Orkus fahren und nicht glorifiziert werden. Damit komme ich zu dem Thema, das ursprünglich das Thema meiner Vorlesung gewesen sein sollte, die Wissenschaftsgeschichte der Vorlesung. Kann man aus Vorlesungen denn wirklich etwas lernen? Es ist in diesem Zyklus immer wieder die Rede gewesen von Vorlesungen, von Friedrich Schlegel etwa in Wien oder von Adam Müller in Wien. Vorlesungen zum Teil gar nicht an der Universität stattfanden. Adam Müller las ja in der Hofburg, wenn ich das recht sehe, und das habe ich gelernt aus dem Vortrag von Arno Dusini. Also es gibt Vorlesungen, die als Bücher auch berühmt geworden sind, die Epoche gemacht haben in der Literaturgeschichte und in der Geistesgeschichte. Es sind das aber Vorlesungen, die eben gerade nicht den Alltag, den mausgrauen Alltag der Universität, des Universitätsbetriebs spiegeln oder dokumentieren, sondern es sind außergewöhnliche, außer der Reihe stattfindende Ereignisse, Events, wie man heute vielleicht sagen würde. Es sind Dinge, die außerhalb des Lehrbetriebs vor sich gehen. Nun könnte man sagen, von diesen Dingen kann man lernen, das sind interessante Texte, Texte, die einfach mit Recht in den Kanon der Literatur eingegangen sind. Aber gibt es denn auch Vorlesungen, ganz normale, reguläre akademische Vorlesungen, die gedruckt werden? Es gibt Dinge, die als Skripten gedruckt werden. Das halte ich aber jetzt nicht für etwas, was in diesem Zusammenhang diskutiert werden müsste, denn Skripten, das heißt einfach die mehr oder weniger sorgfältige Verschriftlichung von Vorlesungen, sind im Prinzip nur für den Gebrauch der betroffenen Studenten gedacht. Auch da ist mir nicht ganz deutlich, worin dieser Gebrauch eigentlich liegen soll. Es gibt einige große, berühmte Vorlesungszyklen, Hegels Ästhetik wäre ein solcher, die nachträglich aus Nachschriften kompiliert worden sind. Das sind Texte, die wichtig sind. Es gibt einen weiteren berühmten Fall, vielleicht den berühmtesten in der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte, nämlich die weltgeschichtlichen Betrachtungen des Basler Historikers Jakob Burckhardt. Dieser Text ist 1905 erschienen, von Burckhardts Neffen Jakob Oeri veröffentlicht, aufgrund der Notizen seines Onkels. Das Interessante aber ist, dass dieser Text von seinem Autor überhaupt nicht für die Veröffentlichung im Druck bestimmt gewesen ist. Dieser Text ist zum ersten Mal als Vorlesung Realität geworden, aus dem Mund, als mündliche Veranstaltung Jakob Burckhardts im Wintersemester 1868-69, also man könnte jetzt eine Jahreszahlenmystik auf diese Dinge auch aufbauen. Und der Herausgeber der kritischen Ausgabe dieses Textkomplexes, die erst viele Jahre, fast ein Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen der berühmten weltgeschichtlichen Betrachtungen veranstaltet wurde. Übrigens, der Titel Weltgeschichtliche Betrachtungen entspricht keineswegs dem, was Burckhardt selbst vorgesehen hatte. Seine Vorlesung nannte er Über das Studium der Geschichte, sondern es war der Versuch des Herausgebers, die weltgeschichtlichen Betrachtungen als ein Gegenstück zu den unzeitgemäßen Betrachtungen von Friedrich Nietzsche, der eine dieser Vorlesungen auch gehört haben muss, als junger Professor in Basel, erscheinen zu lassen. Also der Herausgeber dieser neuen Ausgabe, unser verehrter Kollege und Freund Peter Ganz, der im letzten Sommer hochbetagt gestorben ist, als Professor in Oxford. Peter Ganz hat, der Germanist in Oxford, hat in der Einleitung zu seiner Ausgabe folgenden Satz geschrieben. Für das Verständnis der Vorlesungen über das Studium der Geschichte ist die Tatsache, dass Burckhardt sie nicht veröffentlichen wollte, von großer Bedeutung. Denn dadurch wird der Charakter dieses Textes und damit auch die Möglichkeit, ihn zu verstehen, weitgehend bestimmt. Das ist sehr seltsam, ein Text, den wir eigentlich nur verstehen können, wenn wir verstehen, dass wir ihn eigentlich nicht verstehen dürfen, weil er nämlich für uns als Leser gar nicht bestimmt wird. Es ist ein Text, der kein Imprimatur erhalten hat von seinem Autor, sondern ein ausdrückliches Nicht-Imprimatur, Non-Imprimatur. Burckhardt hat testamentarisch verfügt, dass alle seine Vorlesungsnotizen vernichtet werden sollen, außer diesem und noch einem zweiten der griechischen Kulturgeschichte, die sein Neffe zwar lesen dürfe, der auch Historiker war, aber dann bitte auch verbrennen solle. Sie kennen das Problem aus dem Nachlass von Franz Kafka. Es ist ein ähnlicher Fall. Es hat sich der Erbvollstrecker, der Testamentsvollstrecker, an die Anweisung des Testaments nicht gehalten. Burckhardts Vorlesung also, ich könnte Ihnen jetzt vorlesen, wie es dazu gegangen ist. Burckhardt hat, ich mache es ganz kurz, er hat die Vorlesung zunächst einmal schriftlich disponiert, hat dann einen provisorischen Text geschrieben, hat diesen Text memoriert, hat ihn also mehrmals einige Tage vor der Vorlesung, dann am Vortag der Vorlesung und dann am Vormittag vor der Vorlesung sozusagen im Garten auf und abgehend memoriert und ihn dann auswendig vorgetragen. Er pflegte seinen Mantel abzulegen auf dem Stuhl neben dem Katheder und dann leicht auf und abgehend den Text ohne jede Notiz zu rezitieren, könnte man sagen, zu improvisieren. Es klang wie eine Art Konversation, hat man dazu gesagt. Das ist das eine. Es gibt ein anderes Zeugnis von einem anderen großen Gelehrten, nämlich von Jakob Grimm. Ich habe davon ja schon gesprochen und möchte Ihnen das doch ganz kurz vorlesen. Es gibt eine Erinnerung an Jakob Grimms Vorlesungen aus Göttingen, die uns einen schlechten Vortragenden dokumentieren, einen unendlich großen Gelehrten, der aber keine guten Vorlesungen gehalten hat. Der las ohne Heft, heißt es da, ein kleiner Zettel, auf dem ein paar Namen, Wörter, Zahlen standen, genügte seinem unvergleichlichen Gedächtnis, aber der Vortrag blieb hinter den Erwartungen zurück. Wohl traten häufig die schlagenden Bilder hervor, an denen seine Schriften so reich sind, aber gesprochen wirkten sie nicht wie geschrieben. Sie wurden hastig, ruckweise hingeworfen und unterbrachen fast befremdend die nie versagende Fülle der tatsächlichen Angaben. Rührend war, wenn mitten im sachlichen Vortrag eine Stockung eintrat und dann rasch gefasst entschuldigt wurde: Mein Bruder ist so krank. Also man sieht, Jakob Grimm war ein Vortragender, der nicht wirklich bei der Sache gewesen ist. Er konnte den Gedanken an beispielsweise die Herzkrankheit seines Bruders Wilhelm unter Umständen einfach nicht unterdrücken, um sich wirklich auf den Fortgang seines Vortragens zu konzentrieren. Der Vortrag blieb, wie es heißt, hinter den Erwartungen zurück. Auch das gibt es. Es gibt Methoden der Rhetorik. Es gibt zum Beispiel den Versuch, eine Antirhetorik zu produzieren. Da wäre Jakob Grimm ein Beispiel. Es gibt den Versuch, die Rhetorik herabzustimmen, den hohen Ton, den Kanzelton sozusagen, den Predigtton zu vermeiden und ihn in einen Konversationston überzuführen. Das gibt es. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt die kathedratische, die predigthafte Art der Vorlesung natürlich auch. Das heißt also, die Vorlesung eben tatsächlich als eine säkularisierte Predigt. Das kann man insbesondere, das habe ich bei einer Reihe von Gelehrten auch beobachtet, die keineswegs zu besonders autoritären Charakteren erzählen. Bei meinem Lehrer Karl Berthau beispielsweise, der oft von Laien, die sich nicht auskannten, wie ein Pfarrer beurteilt wurde. Sie sagten, der redet ja wie ein Pfarrer. Es ist mir selbst auch einmal aufgefallen, als ich einen Vortrag des inzwischen weltberühmten Heidelberger Ägyptologen Jan Assmann gehört hatte. Da musste ich auch sagen, das hat etwas unglaublich ja Pfarrherrliches, Erbauliches. Das gehört zur deutschen Kultur. Es ist aber eben ein Residuum von säkularisierter Predigt. Also, die Vorlesung, die könnte man, und das ist ein Punkt, den ich jetzt einfach noch anfügen will, als sozusagen in einer kleinen Randbemerkung, die könnte man als etwas abtun, was in den Universitätsbetrieb gehört und nicht ins Buch gehört, die eben mit Recht, wie Jakob Grimm es vorgesehen hat, das Imprimatur nicht verdient. Ist die Vorlesung also so etwas wie ein esoterisches Ritual, das nur für die Eingeweihten zugänglich sein soll? Der Extremfall in dieser Hinsicht bietet sich in der Spätantike dar, bei dem neoplatonischen Philosophen Plotin im 3. Jahrhundert, der von seinen Studenten verlangt hatte, dass sie einige Tage fasten, bevor sie sich in seine Vorlesung zu seinen Füßen setzten. Also das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Ist die Vorlesung ein esoterisches Ritual? Können nur die Eingeweihten verstehen, was wirklich gemeint ist? Denken Sie daran, dass beispielsweise Rede von kritischer Theorie in den Vorlesungen der Frankfurter Schule immer eine kryptische Rede war, insofern als kritische Theorie der Deckbegriff für das war, was anderswo historischer Materialismus oder marxistische Philosophie heißt. Denken Sie daran, dass Heine berichtet, dass Hegel ihm gesagt haben soll, dass es ja ein Schulgeheimnis in seiner Philosophie gebe, das er besser nicht ausplaudern möchte. Also man wird sich fragen, ob es sowas nicht auch zu sagen gäbe von den großen Meisterdenkern, den Maître Penseur in den Humanwissenschaften und der Philosophie des 20. Jahrhunderts, von Althusser, von Adorno, von Roland Barthes, von Michel Foucault, von Jacques Lacan oder meinetwegen auch von Jacques Derrida. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, dass gerade Derrida, der große Meister und der große Lobpreiser der Écriture, der Schrift, der Kritiker des Phonozentrismus, dass der die meisten seiner Schriften aus seinen sehr ausschweifend gehaltenen, immer 3-4 Stunden dauernden Vorlesungen entwickelt hat, die eben auch aufgenommen und mitgeschrieben worden sind. Das Verschriftlichen von Vorlesungen, glaube ich, verlangt eine ganz eigene Disziplin. Und diese Disziplin versteht sich nicht von selbst. Und das Problem aller derjenigen, die nachträglich Vorlesungen verschriftlichen wollen, besteht darin, dass sie dann plötzlich etwas aufzuzeichnen haben, welches für die Schrift gar nicht gedacht ist. Ich bitte Sie, ich lese Ihnen das jetzt nicht mehr vor, einmal das Nachwort, das editorische Nachwort zu der wunderbaren Ausgabe eines Bandes der Vorlesungen, die der außerordentliche Religionswissenschaftler Klaus Heinrich an der Freien Universität in Berlin gehalten hat, noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zu lesen. Der letzte Band, der erschienen ist im Verlag Strömfeld in Frankfurt, handelt vom Heros und vom Mythos des Helden und von Herakles. Er ist mit einem editorischen Nachwort versehen, in dem der Herausgeber erklärt, wie er versucht, die verschiedenen Ebenen des Redens, das, was echte Zitate sind, das, was Anspielungen sind, das, was Anspielungen auf Zitate ist und so weiter, das irgendwie grafisch zu dokumentieren. Es ergibt das eine ungeheure, man kann sagen, skripturale Kompliziertheit. Also was bedeutet eine Parenthese mit Klammern, was bedeutet ein Einschub, der mit Gedankenstrichen abgegrenzt wird, was bedeutet ein Doppelpunkt und so weiter. Das wird alles mit einer fast schon lächerlichen Pedanterie erklärt. Es zeigt aber, dass es eben wirklich eine Schwierigkeit ist, von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit überzugehen. Es ist schwierig, aus dem esoterischen Diskurs einen exoterischen zu machen. Das hat manchmal etwas fast Don Quixoteskes. Heute, und damit komme ich zum Schluss, ist es wohl so, dass die Liquidation des Vorlesens in einem emphatischen, in einem guten Sinn, von der ich gesprochen habe, unter dem Stichwort Muff von 1000 Jahren, zu einer weitgehenden Abschaffung der Vorlesung geführt hat. Ich stelle fest beim Durchmustern des Vorlesungsverzeichnisses meines Instituts in Frankfurt, dass ich und mein Kollege in der Altgermanistik die einzigen Germanisten sind, die überhaupt Vorlesungen halten, abgesehen von den elenden sogenannten Einführungsvorlesungen, die obligatorisch sind, die in das Gehäuse eines Moduls gezwängt werden und so weiter, die aber gerade mit dem, was offenbar die Großartigkeit einer richtigen Vorlesung, eines öffentlichen Syllogisierens ausgemacht hat, überhaupt nichts zu tun haben. Ich plädiere deswegen, bis auf Weiteres, für die radikale Trennung der Gattungen. Wir müssen wirklich unterscheiden, ob wir sprechen, so wie ich jetzt spreche, oder ob wir schreiben. Das, was ich sage und einmal sage und Ihnen heute sage, das sage ich eben heute und einmal und nicht wieder. Es ist, wenn man so will, unwiederholbar. Es ist eine Verausgabung, eine Verschwendung. Man könnte auch sagen, es ist in gewisser Weise ein Geschenk, das ich Ihnen mache. Es ist kein ganz sinnloser Akt, kein wirklicher Akt gratuit, wie man vielleicht sagen könnte, denn irgendjemand wird es schon geben, der auch zugehört hat und der auch etwas damit hat anfangen können. Über diese Problematik, über die Ontologie sozusagen des Zuhörens hat es ja hier den schönen Vortrag von Arno Dusini gegeben. Es ist eine Verschwendung, es ist auch ein Verschenken. Es ist klar, dass das nicht immer gut geht. Man ist auch nicht immer in der gleich guten Form. Der große Indogermanist und Religionshistoriker Georges Dumézil berichtet einmal, dass er in den 20er Jahren in Paris die Vorlesungen des sehr berühmten Soziologen Marcel Mauss besucht hat, der immer, wie es schien, irgendwie unvorbereitet in die Vorlesung kam. Und das hatte den Effekt, dass er an manchen Tagen ganz großartige Dinge erzählt hat. Da hatte man den Eindruck, da regnen geradezu Dissertationsthemen vom Himmel. Es gab aber auch andere Tage, wo er eben nicht gut drauf war. Und da hat er dann eben, il a bafouillé, da hat er dann eben rumgestottert, rumgeeiert, würde man vielleicht heute sagen. Ich denke, wir sollten uns an einen der ganz großen Wissenschaftler, Schriftsteller und Lehrer in den Humanwissenschaften des 20. Jahrhunderts halten, nämlich an den Ethnologen Claude Lévi-Strauss, der bald 100 Jahre alt sein wird, der ist 1909 geboren. Er war Professor am Collège de France in seinen späteren Jahren und dann auch Mitglied als großer Schriftsteller, der auch ist mit seinen Werken, der Académie Française, also gehört zu den 40 Unsterblichen der französischen literarischen Kultur. Er hat in späten Jahren, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein Band mit den Rechenschaftsberichten über die Vorlesungen, die nie veröffentlicht worden sind, die aber gehalten hat, im Collège de France, Jahr aus Jahr ein, veröffentlicht, unter dem schönen Titel Paroles données, also gegebene Wörter, gegebene Reden, hergegebene Reden. Aber das ist natürlich ein zweideutiger Titel, denn Paroles données heißt auch das gegebene Wort, das Versprechen, das ich gegeben habe. Das, was ich sage, ist nicht einfach irgendetwas, nicht irgendein Flatus Votis, sondern es möchte auch ernst genommen werden. Es möchte irgendetwas mit Syllogismen zu tun haben, in denen Wahrheiten zutage treten. Insofern komme ich also am Ende zurück auf Sieger von Brabant. Es muss nicht jeder riskieren, von einem übereifrigen Studenten ermordet zu werden. Aber man sollte doch mit dem, was man sagt, irgendetwas wie ein Risiko eingehen. Man sollte mit dem, was man sagt, nicht nur etwas sprechen, sondern auch etwas versprechen. Und man sollte versuchen, dieses Versprechen so gut man kann zu halten. Vielen Dank.